Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden?
Na, nach der Sommerpause können wir mal wieder über den Sport in Lüneburg und vor allem über den Fußball reden.
Dann machen wir das doch.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder. Ja. Nach der Pause, der So-Podcast ist wieder da. Wir freuen uns, dass auch ihr wieder da seid und uns zuhört. Wir wollen heute in Folge 43 vor allem über den Fußball in Lüneburg, der erste Spieltag ist ja schon über die Bühne gegangen, sprechen. Voll. Und aber Uli, bevor wir dazu kommen, sag mal, wie war denn so dein Sommer bisher?
Mein Sommer war sehr heiß und sehr schön. Ich habe 3 Wochen Urlaub gehabt und das war ein richtiger Sommerurlaub. Das hat, war richtig schön. Wir sind in Kroatien gewesen und haben da Urlaub gemacht. Durchschnittstemperatur übrigens 38 Grad.
Das wäre nichts für mich.
Das war extrem heiß.
Wir sind ja in neuen Räumlichkeiten.
Ja, das stimmt.
Wir sind hier in Utopia in der Katzenstraße in Lüneburg, in einem neuen schönen Studio und es ist auch recht warm hier gerade.
Ja, drin, wir haben ja auch in Lüneburg gerade ganz gutes Wetter und hier ist nicht so, die Durchlüftung ist jetzt aus, damit man das nicht so hört. Das hat ja unser Techniker Sascha Schulz und so aufgegeben und deswegen sitzen wir hier in Badehose nur und haben sonst nichts. Nein, es
ist Kopfkino aus.
Ja, genau. Aber ich wollte vom Sommer erzählen, weil da bin ich natürlich wirklich viel in Badehose unterwegs gewesen, weil Kroatien 38 Grad. Wir hatten zum Glück ein Haus in den Bergen mit einer anderen Familie. Zusammen mit Pool und Air-Condition. Das war ganz wichtig, weil sonst war das schwer möglich. Also ich war viel im Pool und habe viel Wassergymnastik und Wasservolleyball und Wasserball. Also ich hätte auch sportlich, fast sportlich sehr aktiv. Also im Wasser ging das. Also
im Wasser, gut, gerade so eben.
Aber ansonsten, wir waren in Dalmatien, südlich von Split, in Grubine, das wird keinem was sagen, oder das ist nur ein kleines Dorf gewesen, aber eigentlich wollten wir sehr viel mehr Städtetrips und Touren machen. Wir haben uns auf 3 beschränkt, weil es wirklich extrem heiß war. Wir waren also nur in Zagreb auf der Hinfahrt und dann sind wir in Split gewesen und nochmal in Mostar in Bosnien. Also sind noch 30 Kilometer nur von der Grenze entfernt gewesen und sind dann noch in Bosnien rübergefahren. Haben das aber, wunderschöne Stadt übrigens Mostar und ganz spannende Geschichte, die ja im Jugoslawienkrieg leider sehr traurig auch gewesen ist, aber ein ganz tolles Museum da vor Ort. Ansonsten war es extrem heiß, da waren über 40 Grad, als wir da waren und haben dann auf dem Rückweg noch uns ein paar Wasserfälle angeguckt, wo man dann auch drin baden konnte und das hat es dann den Körper wieder abgekühlt. Also ansonsten waren wir natürlich viel in der Adria und haben gebadet und ist einfach ein schönes Land und es ist ja, als ich zu der Zeit da war, war auch noch das Ende der Fußball-Europameisterschaft und man konnte also immer wieder auch sehen, dass die Kroaten ihre Fußballer wirklich verehren, also auf Bierflaschen oder auf Wasserflaschen sind sie überall drauf gewesen und also Luka Modric und wie man sie alle kennt, Ante Budimir, der alte St. Pauli-Torjäger,
den kennt natürlich jeder. Ich habe drauf gewartet. So.
Na klar. Den gab es auf den Wasserflaschen übrigens. Also das war sehr präsent und auch da haben wir natürlich ein bisschen EM geguckt. Das hat Spaß gemacht.
Und wie ich dich kenne, hast du doch bestimmt ein Trikot gekauft.
Ja, natürlich habe ich meinen Trikotsatz erweitert und habe ein Luka Modric-Trikot von der kroatischen Nationalmannschaft.
Du weißt ja, dass Luka Modric Real, da bin ich.
Ich weiß, du als alter Barca-Freund. Das ist schwierig, ich
das
weiß.
Das ist jetzt schwierig für mich hier, also ich würde jetzt kurz mal das Timeout-Zeichen gleich machen. Nein.
aber es ist immerhin so, dass auf diesen Märkten, die ja dann nicht irgendwie 100 oder 150 Euro kosten, diese Trikots, ne? Also da ist man dann mit 20, 30 Euro schon da und das war mir ein Luka Modric-Trikot wert. Ich hätte natürlich Ante Budimir lieber gehabt, das gebe ich zu, aber den gab's nicht. Der ist noch nicht so lange dabei und der ist ja jetzt erst in Spanien richtig aufgeblüht. Der war ja auch bei St. Pauli nur in eine Saison 2014, 15 meine ich, glaube ich, war das. Da ist er auch nicht besonders in Erscheinung getreten, sondern erst als er bei St. Pauli weg war. Das passiert normalerweise nur Profis, die beim HSV waren. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir wollten ja jetzt nicht über die Bundesliga oder Warte mal, der HSV spielt, spielt gar nicht Bundesliga, ne? Spielt ja zweite Bundesliga. Egal. Europameisterschaft, das war ja das Stichwort. Das war ja ein schöner Sommer, auch für euch Daheimgebliebene sozusagen, ne? Oder,
hier in Lüneburg war viel los.
Ja. Public Viewing
gab es und
immer gute Stimmung.
Immer gute Stimmung. Also bis zu diesem 5. Juli.
Ja.
Bis zur 120. Minute gegen Spanien, beziehungsweise
ja.
Bis zur, ich weiß nicht, was war es, die 107. mit Herr Taylor.
Du bist der Statistiker.
Handspiel, ich bin mit Sicherheit alles, aber kein Statistiker, Uli, das weißt du. als Referee Anthony Taylor
ja.
Die Handspielregel völlig neu definiert hat.
Ja.
Als
der Wuschel, der spanische Wuschel Hand gespielt hat. Ja,
genau. Naja, Hand gespielt hat er nicht, er wurde ja angeschossen, aber also was für mich halt bei dieser EM in dieser Handspielregel jetzt sehr auffällig war, ist, dass der Fußball sich damit eigentlich noch unglaubwürdiger macht, zumindest auf der Ebene, weil, also der Elfmeter für Deutschland gegen Dänemark war für mich ein Witz.
Genau.
So. Der hat überhaupt gar nicht das Spiel beeinflusst, in irgendeiner so, jetzt wird man sagen, ja, ein bisschen schwanger geht nicht, ein bisschen Handspiel geht nicht, finde ich völligen Blödsinn, weil der hat überhaupt gar nichts damit zu tun gehabt, jetzt sind ganz leicht an der Fingerkuppe berührt und, aber nein, das wird dann mit irgendeinem Sensor gezeigt, da ist ein Ausschlag und zack, hast du einen Elfmeter, das finde ich lächerlich. Bei diesem Handspiel, sage ich jetzt mal, da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Ich habe immer mal irgendwie mitbekommen, dass der Einzige, der eine klare Torchance im Strafraum mit der Hand verhindern darf, der Torbart ist.
Ja. Das sollte auch in Zukunft so sein.
Ja, ne, aber ist eben nicht so. Gut.
Also, gut, aber abgesehen mal davon war es ja trotzdem eine tolle EM. Man hat wieder in Deutschland Lust gehabt, Fußball zu gucken. Dieses ganze Gemeckere in Deutschland war vielleicht mal 2-3 Wochen, ist in den Hintergrund getreten und man hat gesehen, wie schön es eigentlich ist, auch mal gemeinsam zu feiern und Public Viewing zu haben. Und meine Töchter waren ja teilweise dann auch in Hamburg beim Public Viewing unterwegs mit Freunden und vielen anderen Lüneburgern, die sie da getroffen haben. Super Stimmung, auch in den anderen Städten. Also ich glaube, da sollten wir uns auch bei den ausländischen Fans, die immer da waren, für gute Stimmung gesorgt haben.
Naja, die
Holländer.
Die Holländer, dieser Tanz. Bist du verrückt, das war ja unglaublich.
Hat einfach Deutschland gut getan, finde ich, diese EM. Auch fußballerisch, wir haben wieder Lust auf die Nationalmannschaft. Und also ich bin positiver, als ich es vorher war. Also vorher war ich da jetzt schon ein bisschen skeptisch, wie wird die Stimmung sein. Aber ich im Endeffekt finde ich, war es eine sehr gelungene EM, auch wenn wir nicht ins Halbfinale oder ins Finale gekommen sind.
Hätte Niklas Füllkrug gegen die Schweiz nicht den Ausgleich erzielt, in der 90. mit dem Kopf, dann wären wir in den anderen Strang geraten. Aber hätte wenn und aber.
Er hätte ja auch noch in der Verlängerung auch das 2-2 gegen Spanien noch machen können, ganz kurz vor Schluss.
Aber der Kopf bei der Spanier geht halt rein und der andere geht halt ganz knapp.
Deswegen hat ihn Dortmund jetzt auch gleich verkauft nach England.
Nach West Ham, genau. Aber um das Thema EM vielleicht an der Stelle dann abzuschließen, eines muss man an der Stelle dann eben auch sagen, mit Spanien hat die fußballerisch beste Mannschaft, dieses Turnier verdient gewonnen, da gibt's gar keine zwei Meinungen.
Ja, das ist richtig.
Und
nicht die sympathischste, aber die
fußballerisch stärkste. Ja, ich wollte sagen, auch wenn du
mir fällt das ja immer schwer.
Bei den Spaniern gewisse, also bei den, was das den Fußball angeht.
Den Fußball geht es ja nicht. Es geht um dieses Drumherum und dieses Gefalle und dieses Gezetere beim Schiedsrichter. Da werde ich nie Freund sein, aber du hast inhaltlich recht. Sie sind der würdige Europameister.
Jetzt aktuell haben wir ja auch noch die Olympischen Spiele.
Ja, es ist ein guter Sportsommer.
Es ist einfach ein Hammer-Sportsommer, auch auf toller regionaler Ebene. Genau.
Ja.
Ich finde, es gibt einfach bei diesen Olympischen Spielen eine Fülle an so unglaublichen Bildern und Szenen, Momenten, wie ich sie eigentlich so in der Form, die mich zurückerinnere, lange nicht abgespeichert habe, zumindest was Olympia angeht.
Ja,
na klar, die Spiele von Tokio, das waren die Corona-Spiele in Anführungszeichen, da war das natürlich so nicht möglich, aber trotzdem, auch, wenn man sich anschaut, Mondo Duplantis, der Wahnsinns-Weltrekord, der Stabhochsprung-Weltrekord.
Wie der abgegangen ist gestern Abend, sind großartig.
Ja. Femke Bohl, die niederländische Läuferin, in der Staffel, die Schlussrunde, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Also es war absolut Wahnsinn. Ja. Reiten, ne, ist ja auch bei uns durch Lumülen ein großes Thema.
Naja, und in Versailles,
diese Bilder vor dem Schloss sozusagen. Also besser geht's nicht. Das haben ja auch Christoph Wahler, der Vielseitigkeitsreiter, der am Gelände leider ein bisschen Pech gehabt hat, aus Bad Wevensen, und auch Bundestrainer Peter Thomsen im persönlichen Gespräch nochmal bestätigt. Also sowas, also waren sich alle Beteiligten quasi vor Ort, eigentlich sowas haben sie noch nie erlebt, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man so etwas auch nochmal erleben würde. Also Peter Thomsen zum Beispiel sagte zu mir, das ist das Beste, was oder die besten Bilder, die in unserem Sport quasi seit langem passiert sind, wie er sich da präsentiert hat.
Paris ist einfach eine perfekte Stadt für diese Olympischen Spiele. Schon die Eröffnungsfeier war großartig, nicht in dem Stadion, sondern über die ganze Stadt und über die Seine. Bei den besonderen Sehenswürdigkeiten haben sie immer Stationen gemacht. Also das war schon was Besonderes, die Eröffnungsfeier. Und dann die Spiele direkt in der Stadt, das ist einfach großartig. Wir haben ja in der LZ etliche Geschichten mit Leuten gemacht, die vor Ort waren, die haben alle immer nur geschwärmt. Also die Atmosphäre in der Stadt, die Spiele, die ganz nah zusammen sind. Man fährt nicht über hunderte Kilometer zu verschiedenen Wettbewerbsstätten. Also das, glaube ich, werden unvergessene Olympische Spiele sein. Und wir haben natürlich auch nicht die Zeitverschiebung, ne? Selbst wir, die es jetzt nur im Fernsehen gucken können. Also ich gucke jeden Abend Olympia, und es gibt immer wieder tolle Momente. Und der Kanute, der gestern Abend Bronze geholt hat, der war dann irgendwie abends noch im Studio, und wie der erzählt hat und was der erzählt hat. Und ich meine, Kanu ist kein Sport, den man sonst in der Woche dreimal guckt oder sowas, ne? Aber so auf einmal treten die da gegeneinander an, machen ihren Sport damit sympathischer und spannender für den Zuschauer, dass vier Leute gegeneinander antreten und nicht wie sonst immer nur eine einzige Person hintereinander fährt und dann nur die Zeit genommen wird. Also sie machen bei Olympia auch vieles richtig. Also das IOC, diese neue Sicht auf andere Sportarten, 3x3 Basketballer,
unglaublich
cool, gibt es erst seit Tokio das zweite Mal. Macht einfach Spaß. Also es ist einfach
unglaublich. Ich habe das Finale gestern, zumindest die Schlussphase, noch gesehen, der deutschen Basketballerin oder 3x3 Basketballerin. Also absoluter Hammer, muss
das,
ich sagen. Absoluter Hammer.
Verwundert nicht, dass nur Nowitzki da nicht nur Nowitzki dazu guckt, sondern da haben wir, glaube ich, alle zugeguckt, die an Sport interessiert sind. Und ja, coole Momente, die da bei Olympia zu sehen waren. Was ich übrigens nicht brauche bei Olympia ist Fußball, da sage ich dir ganz ehrlich.
Also, ja, bin ich voll bei dir. Also, die Fußballer und Fußballerinnen schlussendlich auch, denen wir natürlich alles Gute wünschen, aber ihren Sport, darum geht's nicht, sondern die haben immer ihre Höhepunkte alle zwei Jahre mit Welt-Europameisterschaften beziehungsweise eben auch dann anderen Kontinentalmeisterschaften. Und warum muss das noch bei Olympia dabei sein?
Finde ich
absolut übertrieben. Im Übrigen, gleiches gilt für mich mit Tennis, brauche ich jetzt nicht zwingend.
Golf auch.
Golf sind Sportarten, die immer im Fokus sind, das ganze Jahr im Fokus sind. Und es gibt Sportarten, die sind alle vier Jahre mal im Fokus, im stärkeren Fokus der Weltöffentlichkeit, die da eigentlich viel mehr dann auch gepowert werden sollen.
Das finde ich auch, ja.
Ja, aber Stichwort Olympia-Fußball, den haben wir nun auch noch quasi abgehakt, den wir persönlich nicht so entscheidend finden. Viel entscheidender aber an der Stelle ist der Fußball hier bei uns vor Ort. Und da wollen wir jetzt darauf zu sprechen kommen.
Der hat wieder losgelegt.
Ja. Der erste Spieltag der Punktrunde ist vorüber. Am Wochenende gab es schon ganz interessante Ergebnisse. Und wir starten mal mit der Landesliga. Und da gab es ja gleich ein Spitzenspiel zwischen dem LSK und Lindwedel-Hope. Zwei Mannschaften, die beide quasi, ja, von denen gesagt wird, dass beide um den Titel mitspielen oder die beide eben auch aufsteigen wollen.
Zweiter und Dritter im letzten Jahr gewesen, ne? Also von daher
schon. Genau, also mehr geht dann erst zumindest vom tabellarischen Gesichtspunkt her nicht. Und es gab ein echtes Statement, wie man heutzutage so schön sagt, das LSK.
Ja, das hast du gesehen, ne? Gleich das Spiel.
Das habe ich gesehen, das
LSK
Spiel.
Gegen
und
Wiedel, ja.
Ganz starker Auftritt. Das LSK, 4:1, ihr werdet es wissen, 4:1 gewonnen, mit ganz verschiedenen Aspekten und ganz verschiedenen Geschichten drumherum. Der LSK hat mit 5 neuen Spielern begonnen in der Startelf.
Fünf neue, nämlich?
Rafael Tinius.
Ja.
Tom Mulak.
Per Lasse Schmidt.
Leon Pereira.
Und Max Ratzeburg.
Genau.
Das ist...
Also das ist jetzt schon mal...
Qualität.
Das ist echte Qualität, die da auf dem Platz stand. Natürlich neben den anderen Spielern auch noch, die dabei waren. Fangen wir ganz einfach damit an, dass wir uns mal das Statement von LSK-Trainer Dennis Tornieport anhören. Mit dem habe ich nämlich nach dem Spiel kurz gesprochen.
Dennis Tornieport, Trainer LSK, 4:1 zum Auftakt gegen Lindwedel-Hope, eine Mannschaft, die auch mit oben erwartet wird in der Landesliga. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, ich glaube, Lindwedel ist eine der stärksten Mannschaften in dieser Liga. Hat man heute auch gesehen, was für eine brutale Qualität sie haben. Aber ich glaube, wie meine Mannschaft das heute gelöst hat, war ja alles in allem überragend. Man weiß nach der Vorbereitung immer nicht genau, wo man steht, wo der Gegner steht. Aber alles in allem war das ein schönes Spiel, wie wir auch nach dem unglücklichen 1:1, ich glaube, mit deren ersten und einzigen Chance überhaupt im Spiel, dann zurückgekommen sind. Haker macht direkt das Tor. Malte, zwei bei der Einwechslung, bringen uns da zum Sieg. Ja, da sieht man, wie wichtig so eine Qualität in der Mannschaft ist. Und ich bin sehr zufrieden.
Was hat dir besonders gut gefallen heute an deiner Mannschaft?
Ja, die Körpersprache. Einfach mal, dass wir es einfach auch nach dem 1:1 einfach weitergespielt haben wie vorher, unseren Matchplan beibehalten haben. Und wir haben gesehen, wir wurden dann belohnt. Was für eine Qualität in der Mannschaft steckt, hat man denn in den Offensivaktionen gesehen. Hinten haben wir nichts zugelassen. Ja, einfach ein Gesamtprodukt einer überragenden Mannschaft.
Hat alles gepasst, du hast es gesagt. Vorne viele gute Aktionen, aber auch die Defensive, bis auf die eine Szene, wirklich überragend gestanden.
Ja, überragend gestanden. Also ist ja auch ein bisschen neu formiert gewesen. Von daher Hut ab, wie sie das gelöst haben. Hat man gesehen, dass die Vorbereitung ja schon mal Früchte getragen hat. Und ich glaube, das war ein guter Auftakt, worauf wir aufbauen können in den nächsten Wochen.
Wie sehr freust du dich für Malte Meier-Geschichte? Du wechselst ihn ein, gleich mit der ersten Szene, fast Kopfball, fast schon das Tor. Ja, dann macht er noch zwei Buden, lange verletzt. Und jetzt kommt er rein und macht zwei Buden. Wie sehr freust du dich für ihn?
Ja, ich freue mich riesig für Malte. Wenn man jetzt mehr als ein Jahr quasi ausgefallen ist, jetzt hat er die Vorbereitung komplett durchgezogen. Man sieht jetzt, wie wichtig er für uns wird oder heute schon war. Aber Malte ist ein Unterschiedsspieler in dieser Liga. Wichtig, dass er jetzt körperlich dahin kommt, wo wir ihn haben wollen. Und dann wird er diese Liga vorne im Sturm dominieren.
Vielen Dank, Toni.
Danke.
Ja, auf den Aspekt Angriff Malte Meier kommen wir etwas später auch noch mal etwas ausführlicher zu sprechen. Aber wir können mal anfangen, vielleicht gerade auch mit der Defensive. Rafael Tinius, rechter Außenverteidiger, eigentlich mehr ein rechter Außenstürmer in dem Spiel fast. Offensiv ganz, ganz stark, hat auch das 1:0 geschossen, ganz kurz vor der Halbzeit.
Ist ja schon in Neze in der Saison davor einer der besten Rechtsverteidiger der Liga gewesen. Also ganz ehrlich, mich überrascht das nicht.
Nee.
Der war auch in den Derbys immer präsent, immer stark. Das ist ein richtig guter Neuzugang für den LSK.
Ja, absolut. Und auch die Innenverteidigung. Shaban Sani steht da sowieso, also ich bin ein Riesenfan von ihm. Gibt's eine kleine, ganz nette Anekdote. Der gewinnt jeden Zweikampf, beziehungsweise er geht oft gar nicht in die Zweikämpfe, weil er immer viel schneller ist. Er antizipiert die Bälle, er ist schneller, er weiß und ist technisch stark. Also der ist wirklich ein absoluter Hammer-Fußballer, finde ich, Hammer-Verteidiger. Und es gab eine Szene, ein Zuschauer, der links von mir saß, der auf unserer Seite gab es einen Versuch eines Dribblings gegen Sani und hatte natürlich nur müde grinsend dem gegnerischen Stürmer den Ball abgenommen, hat dann wieder aufgebaut, das kann er auch hervorragend. Und der Zuschauer, der dann so neben mir saß, dann so halblaut in Richtung des gegnerischen Stürmers oder des Lindwedler Stürmers, nicht böse, sondern ganz einfach,
das brauchst du gar nicht versuchen, an dem kommt hier gar keiner vorbei. Ne?
Also, das fand ich, und das war so lustig.
Und ich meine, Lindwedel hat Engin Key und Louis Engelbrecht als Stürmer und das ist nicht irgendeine B-Ware, die da auch
definitiv läuft, ne? Definitiv nicht. Also dazu kommt dann noch Tom Mulak, Lüneburger SV.
Ja, das ist für mich die Überraschung, weil wir den hier natürlich nicht so kennen. Ne? Ja. Die anderen Neuzugänge, die auch gespielt haben, die kennen wir alle, weil der LSK ja ein bisschen so mehr regional guckt mittlerweile, was ich ja sehr cool finde und alle Lüneburger oder aus der Umgebung. Tom Mulak sagte mir nichts. Ich war ja bei diesem Showtraining am Saisonstart da oder zum Trainingsstart. Und da ist er mir sofort aufgefallen, weil das ist ja im Gegensatz zu Sandy. Wahnsinns
Körper.
Ne, genau, so ein Bär.
Richtig.
Ja, der hat richtig Kante, Körper.
Und richtig Körper ist aber auch schnell, ist technisch gut.
Ja, und das ist diese Kombination. Ja, ne? Du hast einen Sandy, der technisch stark ist, der gar nicht so groß ist, aber dann hast du auch einen, der noch so ein Brecher ist und der gleich mit seinem Körper schon mal dem Stürmer sagt, du kommst an mir nicht vorbei.
Hier ist heute nichts für dich.
Ne? Genau.
Und genau das war es gab kaum, der hat es gerade wirklich kaum zugelassen, es gab eine Szene, in der ersten Halbzeit, da rettet der Torhüter Slow Musiker sehr gut. Ja. Aber danach war Ruhe, bis auf den Ausgleich. Da haben sie dann tatsächlich einmal alle zusammen ein bisschen gepennt und den Engelbrecht außer Acht gelassen. Der stand dann auf einmal frei und alle haben sich angeguckt, wieso. Ich dachte, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Mhm.
Naja, und wenn Engelbrecht den Ball frei hat, dann ist es ein Tor. Ja,
also muss das den wirklich nur noch einschieben.
Auch einer der Unterschiedsspieler in der Liga.
Genau. Ja. Aber das war schon der eine Punkt. Also man hat wirklich gesehen, da ist defensiv richtig Qualität auf dem Platz. Und ich meine, auch Nico Hübner auf der linken Seite hat das sehr, sehr gut gemacht. Man kennt jetzt seine Qualität. Und
und Leute wie Wolke oder so sind noch gar nicht im Kader. Ne? Also ich meine, wie viel Qualität ist da noch im Hintergrund, wenn wir
ganz genau
bei der Defensive sind oder Böhm oder Correa, also Eli, da sind noch gute Leute, wenn da jetzt mal jemand ausfallen sollte.
Richtig. Und das ist auch das zweite Thema gewesen, die Bank. Also das 1-0, wie gesagt, zur Pause. Dann kam einfach David Harker zum Beispiel noch ein. Mhm. Also auch so, der brauchte auch nur 5 Minuten. Machte nämlich das 2-1, nachdem das 1-1 gefallen war. Und
Torjäger aus Holdenstedt, letztes Jahr Bezirksliga gespielt, den Durchbruch als Torjäger geschafft, hat ein unheimliches Auge und hat eine unheimliche Art und Weise, diesen Torriecher, den man irgendwie nicht antrainieren kann. Ich habe den LSK ja in der Vorwoche im Pokalspiel gegen Gellersen gesehen, da war das ja ähnlich. Er kam auch rein und hat ganz gar nicht lange gebraucht, nimmt einen Ball direkt, Tor. Und das ist auf jeden Fall jemand, den du von der Bank bringen kannst. Und dann hast du richtig Qualität nochmal auf dem Platz.
Naja, und Stichwort richtig Qualität von der Bank. Da legst du nach, Paul Knacke stand nicht in der Startelf, kam für Max Ratzeburg, der schon mal auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, unglaublich gelaufen ist. Man weiß, wie er da dann, wie sein Spiel ist. Viel gelaufen ist, sich keineswegs zu schade war, jeden Zweikampf angenommen hat, also richtig, richtig stark. Okay, dann das muss so kurz vor der 60. Minute gewesen sein, kam dann Paul Knacke. Ja, das ist okay. Der macht dann auch nochmal richtig Alarm. Und dann kam in der 77. Minute der Mann, der in den letzten Monaten richtig gelitten hat, Malte Meier, oder eigentlich ein ganzes Jahr lang, am 9. Juli 23 hat er sich das Kreuzband gerissen, hat er mir erst noch erzählt, jetzt jüngst.
Ja.
Und er kam in der 77. Minute rein, das war auch so eine lustige Situation. Gab Ecke für den LSK, Malte kommt, läuft über das halbe Spielfeld, die Ecke kommt rein, er läuft in den Strafraum mit dem ersten Ballkontakt, Kopfball, also gerade noch so um Pfosten gelenkt.
Ja, vom Torwart.
Vom Torwart, okay. Und zusammen mit seinem Verteidiger auf der Linie dann. War, wo du sagst, ey, das wäre jetzt die perfekte Geschichte gewesen. Ja. Erster Ballkontakt, gleich die Bude. Aber okay, ist egal, weil er macht noch zwei. In Mittelstürmermanier. Er steht da, wo er stehen muss. Einmal staubt er ab. Einmal steht er da, wo Mittelstürmer im Strafraum stehen muss. Verwandelt eiskalt. Also
auch das war in der Vorwoche übrigens ja auch schon so, dass da Hacker kam und ein Tor gemacht hat, auch Malte ein Kopfballtor gemacht hat und auch Ratze ja noch eins machte in der Woche vor. Auch übrigens die gleiche Startelf. Also da hat Tony schon im Pokal getestet für Lindwedel, glaube ich jetzt im Nachhinein. Das war schon seine Startelf. Und wenn das so weitergeht, hast du so viel Qualität, die du nochmal raufbringen kannst.
Absolut,
ist schon der Unterschied vielleicht auch zur Vorsaison, als der LSK wenig Leute zum Wechseln hatte und einen deutlich kleineren Kader hatte. Und ich meine, wir sprechen ja hier von Leuten wie Weishaupt oder Seidel, die sind auch gar nicht auch dabei. Weishaupt hat sich ja leider in der zweiten wohl verletzt.
Ja.
Das ist bitter. Und dann die ganzen Youngsters wie Dovers und hier Pöttger und wie heißt der Paul Jürs. Da sind ja noch Leute im Hintergrund, die wir noch gar nicht richtig kennen und die noch gar nicht richtig gesehen haben.
Ja.
Und die gibt's ja auch noch. Also der LSK geht mit einem 30er-Kader ran und oder rein in die Saison. Und nach dem Motto, wer soll uns schlagen? Vielleicht ist es gar nicht so hochgegriffen.
Ist möglicherweise gar nicht so hochgegriffen. Und zu dem Thema habe ich auch mit dem Matchwinner beziehungsweise mit Malte Meier, der natürlich auch eine gewisse emotionale Komponente damit reingebracht hat, nochmal gesprochen. Und das können wir uns jetzt anhören.
Malte Meier ist bei mir, zweifacher Torschütze. 77. Minute eingewechselt, am Ende machst du zwei Buden. Wie schön kann Fußball sein für dich?
Ja, sehr, sehr schön. Erstmal hallo von mir in dem Podcast. Schöner hätte man sich nicht ausmalen können. Ich denke, jeder weiß, es ist eine lange Leidenszeit bei mir mit dem Kreuzbandriss. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass alles gesund ist, dass ich wieder da bin und dass ich mit zwei Treffern im ersten Gradmesser gegen den Wedel gleich zum Sieg beitragen konnte.
Wie sehr oder wie schlimm war diese Zeit für dich? Fast ein Jahr ausgefallen. Wie sehr hat das an dir selber auch genagt vielleicht?
Es hat natürlich sehr an mir genagt, weil ich wusste, ja, wer beim LSK spielt, welche Jungs, welche Kameraden. Ich denke, in meinen Jahren beim LSK warst du nie so ein geiler Haufen, in der letzten Saison wie auch jetzt. Deswegen hat mir natürlich die Stimmung in der Kabine gefehlt, aber wenn ich vorher jeden Tag Fußball gespielt habe und dann ein Jahr gar nicht, kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass es nicht das Schönste ist. Ich habe zu der Zeit in Hannover gewohnt, deswegen war ich froh, dass ich nicht jeden Tag noch auf dem Trainingsplatz sein konnte. So habe ich das dann nur aus der Ferne oder bei den Spielen vermisst und war auch so gut abgelenkt. Ich bin natürlich froh, wieder da zu sein auf dem langen Weg mit der Reha, mit der Verletzung. Auch das Vertrauen wieder reinzukriegen in die eigene Gesundheit, in den Luftzweikämpfen, normalen Zweikämpfen. Und ja, zwei Tore sind natürlich optimal fürs Selbstvertrauen, ne?
Was kann die Mannschaft dieses Jahr erreichen? Wo siehst du euch?
Ja, ich glaube, wir haben von der Qualität her einen richtig geilen Haufen zusammen. Das merkt man auch im Trainingsniveau. Die können alle richtig gut kicken. Wichtig ist natürlich die mannschaftliche Geschlossenheit, dass das über eine gesamte Saison so bleibt. Wir haben halt einen großen Kader. Da muss halt jeder zufrieden bleiben auf die Art und Weise. Und jeder, der draußen ist, muss auch, wenn er die Situation hast, für den Verein brennen, für die Minuten, die er sammelt. Ich glaube, das ist die große Kunst, alle bei Laune zu halten. Denn egal, welchen Samstag oder Sonntag wir spielen, müssen wir immer 4, 5 draußen lassen, die genauso berechtigt hätten, in der Stadt zu stehen. Deswegen ist das das Wichtigste. Und dass wir die ekligen Spiele gewinnen nach der Winterpause, wenn auch mal ein Spiel ausfällt wegen schlechtem Wetter oder so, da im Rhythmus zu bleiben, damit man dann in Hagen das Spiel gewinnt, um die Meisterschaft zu ziehen.
Das wünschen wir euch. Glückwunsch erstmal und weiterhin toi, toi, toi.
Vielen, vielen Dank.
Ja, an Tagen,
wie diesen Hintergrund,
wird im Hintergrund gespielt. Und es war ein perfekter Tag für den LSK. Also man hat wirklich gesehen, dass sie auch von der Spielidee her eigentlich im Grunde genommen ganz viele Optionen haben. Marian Kunze zum Beispiel auch ein super Spiel gemacht auf der rechten Außenbahn. Und dass sie defensiv stark sind, dass sie im Mittelfeld, also sie im Grunde genommen wirklich eine Mannschaft haben, wo man sagen muss, der Titel in der Landesliga kann eigentlich nur, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, über den LSK führen.
Und das, was Malte sagte, halte ich auch für sehr wichtig, diese zwischenmenschliche Komponente. Also, dass es in der Kabine stimmt. Und ich hatte vor dem Lindwedel-Spiel mit Corwin Behrens, mit dem Kapitän, gesprochen. Und Corwin hat genau das Gleiche gesagt. So dieses, alle Jungs sind heiß auf den LSK. Wir haben total Bock. Wir haben eine Gemeinschaft, die 11, 9 Spieler sind wohl, haben alle Lust gehabt, sich sofort zu integrieren, und da gab es keine zwei Lager, so von wegen die Alten und die Neuen, sondern es ist schon alles sehr gemeinschaftlich, und das wird auch ein Erfolgsgeheimnis sein müssen, dass das in der Kabine stimmt und dass der große Kader auch von Tony gut gemanagt wird und von Mili und Mütze, also dass die drei, das Trainerteam da auch wirklich
den das Leuten, müssen sie gut moderieren.
Genau.
Das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, ja, wahrscheinlich.
Dass Spieler 25 bis 30 vielleicht dann 3 oder 4 Wochen nicht im Kader sind, oder 20 bis 25, sagen wir mal, wenn 25 bis 30 verletzt sind. Also das wird auch keine ganz einfache Aufgabe sein.
Andererseits weiß man auch, genau das war eben auch das Problem in der vergangenen Saison. Außer natürlich die Tatsache, dass Pferden einfach in der Saison wirklich zu stark war. Aber
ja, dann war die Übermannschaft, keine Frage.
Es war schon Fakt, dass einfach der Kader dann quantitativ etwas zu dünn war. Und gut, das haben sie jetzt geändert. Nicht nur quantitativ, auch qualitativ ist nochmal richtig was dazugekommen. Und nun darf man gespannt sein. Also
Der LSK wird auf jeden Fall nicht nur die Nummer 1 in Lüneburg sein, sondern für mich wird es auch die Nummer 1 der Landesliga sein. Und
das würde ich nach den Eindrücken vom ersten Spiel definitiv unterschreiben.
Ja, die Nummer zwei im letzten Jahr war nach einer sensationellen Rückrunde der MTV Treubund mit Micha Zerr als Trainer, der von der Kommandobrücke jetzt runtergegangen ist und Achim Otte übergeben hat und dann an seinen Sohn Alessandro Otte als Spielertrainer. Beim MTV hat sich dahingehend etwas geändert. Die Siegesserie ist auf dramatische Weise, will ich mal sagen, geendet. In der 96. Minute bei der letzten Aktion hat Hasefeld jetzt am Wochenende es geschafft, den MTV Treubund zu schlagen. Und statt eines 0-0 gab es so eine 0-1 Niederlage. Im Pokal hatte sich der MTV zweimal souverän durchgesetzt. Nun müssen sie damit umgehen. Das war vielleicht eine Frage der Zeit. Trotzdem geht der MTV einen sehr guten Weg, hat eine sehr gute Mannschaft. Man muss auch sagen, bei den Pokalspielen und jetzt auch bei dem Ligaspiel hat der Top-Torjäger Jona Prigge gefehlt. Der ist bei einer Firma, die Trainingslager von Bundesligisten organisiert, und er war mit Hoffenheim unterwegs. Im Winter war er wohl schon mal mit Borussia Dortmund auf Tour und jetzt mit Hoffenheim.
Da wäre ich eher lieber mit Dortmund unterwegs, wenn ich ehrlich bin. Aber gut.
Das hast du jetzt gesagt.
Man kann sich das nicht immer aussuchen.
Aber ich glaube, es ist trotzdem schon ganz spannend.
Ja, wahrscheinlich hat er trotzdem eine Menge Spaß bei der Geschichte gehabt. Ja. Das glaube ich auch, ja.
Aber er ist ja immer oft der Unterschiedsspieler, gerade im Sturm gewesen, wenn es um die Tore ging, hat unheimlich viele Buden in kürzester Zeit erzielt. 17 Stück in nur dem Jahr 2024. Der hat, glaube ich, auch gefehlt, vielleicht auch vom Kopf her, von der Psyche gegen Heidetal, als sie 4-1 gewonnen haben, haben dann andere getroffen, wie Erik Buchmiller, der Youngster, der von JV gekommen ist. Ich mache mir um den MTV Treubund trotzdem keine Sorgen. Also
Müssen Liam Kümmeritz kompensieren.
Den müssen das sie über. Sicher, dass, auch das war ein Unterschiedsspieler, natürlich für die Landesliga eigentlich viel zu stark und hat großartige Spiele gemacht. Aber auch da muss man sagen, ich habe auch ein, zwei Spiele gesehen, wo Liam nicht so gut gespielt hat, und der MTV also eine komplette Abhängigkeit von einem Spieler gibt es nicht für mich.
Ja.
Und oder von zweien. Also natürlich fehlt da ein bisschen Qualität, aber ich glaube, dass sie auch Liam Kümmeritz vielleicht in seiner Art und Weise nicht ersetzen können, aber als Kollektiv können sie das schon. Also sie haben im Mittelfeld Spieler wie Dreiling oder Rattay, die auch diese Offensivgeschichte anders lösen auf eine Art und Weise, aber die auch tolle Fußballer sind. Und die waren jetzt auch länger verletzt, kommen jetzt wieder rein, genau wie Nick Hauke. Also der MTV hat da ein gutes Potenzial. Auch Linus Heuer zum Beispiel sehe ich auch als einen, der so eine Position haben kann und spielen kann. Man muss das sehen über die Saison. Auch ein Ziebes hat zum Beispiel gefehlt in Hasefeld. Auch ein Topmann in der Abwehr und ein absoluter Leistungsträger. Ich glaube trotzdem, dass die Turner vielleicht nicht ganz oben mitspielen können, aber die werden nicht in Abstiegsgefahr geraten.
Das würde mich jetzt auch sehr wundern. Also
woran auch übrigens Alessandro Otte seinen Beitrag haben wird, weil der als Defensivstärke nochmal eine ganz starke Saison und Rolle spielen wird. Also wir kennen ihn ja noch vom LSK aus den Regionalliga-Zeiten schon, da hat er mir immer sehr gut gefallen, technisch stark und sehr, sehr gutes Auge, und dass er als Spielertrainer auch diese Karriere als Trainer angeht, wundert mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Und da ist es ja perfekt, wenn er mit dem Vater jemanden hat, der ihn da unterstützt. Und auch Micha Zerr ist ja nicht raus aus dem Bereich MTV, sondern unterstützt ja die beiden auch noch. Das ist ein guter Weg, zumal immer auf junge Spieler setzen, schon beim MTV Tradition hat und auch sie sich ja von der A-Jugend des JFV auch zwei Spieler schon angesprochenen, Erik Buchmiller und Jalal Said, als starken Außenverteidiger gesichert haben. Das ist gut, dass der Lüneburger Fußball auch eine Mannschaft hat, die immer noch den Weg der ganzen Youngster geht. Und wir haben ja nun mehrere Spieler an den LSK verloren.
Ja.
Ist die Frage, ob das dauerhaft passieren wird, wenn sie weiter so stark spielen. Das wäre dann etwas bitter, aber den Weg, den sie gehen, der ist immer noch einzigartig in Lüneburg, und sie werden auch wieder in dieser Saison eine der jüngsten Mannschaften in der Landesliga sein. Und da ziehe ich weiterhin meinen Hut vor.
Du hast es eben gesagt, gab einen, wie soll ich sagen, Strukturwechsel beim MTV Treubund, etwas Ähnliches, hat der TSV Bardowiek unternommen. Trainer, der langjährige Trainer, erfolgreiche Trainer Roman Ratzer, ist jetzt Sportdirektor.
Genau. So ein bisschen wie Micha Zerber beim MTV, ist dann hochgegangen und dafür haben sie ja den neuen Trainer Nikolas Muschhammer geholt und als neuen Assistenten den Dominik Bremer,
Ja, beim TSV sieht man jetzt in den ersten beiden Spielen, Bezirkspokal, eine Niederlage gegen Römstedt, dann ein 0-2 jetzt zum Punktspielaufstieg in Cuxhaven, jeweils kein Tor erzielt, auch wenn der TSV offenbar eine ganze Reihe von Chancen in der ersten Halbzeit hat liegen lassen und das dann vielleicht ein bisschen unglücklich war. Aber man hört auch so ein bisschen, das muss sich alles noch ein bisschen eingrooven, denn so eine lange Zeit mit einem solchen Trainer wie Roman Ratzer, wenn es dann etwas Neues gibt, das macht man nicht von heute auf morgen, da reicht auch jetzt ein paar Wochen in der Vorbereitung vielleicht noch nicht ganz aus. Und zudem, in der Offensive, das war ja bisweilen auch in der vergangenen Saison schon ein Problem beim TSV. Tim Kartmann, glaube ich, ist noch gar nicht dabei. Der kommt aus einer Verletzung, ne?
Ja, Neuzugang aus Neetze, ja.
Genau.
Und auch Rodelhoff ist noch nicht in der ersten Elf. Ja, da knirscht es noch ganz schön im Gebälk. So, ne? Das muss, wenn man gegen zwei Aufsteiger jedes Mal also 0-2 und 0-3 verliert und kein einziges Tor schießt, also dann kann man nicht zufrieden sein.
Ja.
Und das ist ja auch der Coach nicht gewesen nach den Spielen. Und da müssen sie schnell die Kurve finden, weil die Liga ist sehr ausgeglichen stark. Und ich glaube, dass die Aufsteiger deutlich stärker sind als in der letzten Saison. Und da muss Bardowiek vorsichtig sein, dass sie nicht in so einen Abwärtsstrudel geraten. Und da war das Auftaktprogramm eigentlich ein ganz gutes. Aber ich will nicht sagen, dass sie jetzt schon unter Druck stehen, aber sie empfangen jetzt Hasefeld. Das ist natürlich
das ist auch nochmal ein echtes Brett.
Keine leichte Aufgabe. Und danach müssen sie nach Bornreie.
Ja.
Und als Absteiger aus der Oberliga und dann gegen den Mitfavoriten zur Meisterschaft 3 Spiele, 0 Punkte, dann bist du schon unter Druck, ne? Und deswegen war dieser erste Spieltag eigentlich wichtig. Und dann am 4. Spieltag hast du Uphusen zu Hause, da bist du dann schon fast, musst du dann schon gewinnen, damit du nicht gleich mit 0 Punkten da aus dem ersten Monat rausgehst. Also das ist schon ein bisschen kritisch. Also da sind die beiden neuen Coaches jetzt gefordert und Roman ist ja auch noch dabei und gehört ja noch zu dem Staff und wird da sicherlich auch noch involviert sein und ist es ja auch. Und ja, so ein Trainerwechsel ist nicht immer zu unterschätzen. Also das ist auch beim MTV mit Sicherheit so mit den beiden Ottes. Auch wenn das alles gut funktioniert, es sind immer andere Typen, es sind immer andere Menschen und es ist ja nun nur Hobbyfußball, über den wir hier jetzt reden. Da muss man natürlich auch erstmal mit klarkommen. Und jahrelang Roman Ratzer und dann anderes Trainerduo, was vielleicht von den Typen her auch einfach anders ist. Ich traue ihnen das zu, gar keine Frage, aber sie müssen schon aufpassen, dass sie da nicht in so einen Negativstrudel kommen.
Absolut. Trudel.
Ja.
Dieses schöne Wort Abstiegsstrudel, was ja eigentlich auch ein
Strudel ist eigentlich was Leckeres, ne? Zum Essen, oder?
Im Bereich des Abstiegs eher weniger.
Ja.
Ist ja aber auch so ein Wort, was man eben als Sportberichterstatter immer wieder sehr gerne in den Mund nimmt, auch wenn es ziemlich abgeschmackt schon ist, aber nichtsdestotrotz, in der Sache stimmt es, in einen solchen könnte auch der TuS Neetze geraten. Die Mannschaft von Lukas Pegelow, dem neuen Trainer, der in der vergangenen Saison auch schon interimsmäßig übernommen hatte, hat, das muss man sagen, brutal viel Qualität verloren.
Ja, richtig viel, ne? Schumi, Tinius, Kartmann, Rudloff, Schell, Mehl. Naja, Mehl natürlich nicht mehr, Entschuldigung, ziehe ich wieder zurück. Matti Grahle, Lasse Wiremba, Jannis Vogel. Also ich meine, das ist so viel Qualität, die kann eigentlich kein Landesligist einfach so wegdrücken und sagen, naja, wir haben noch andere gute Spieler. Also das ist eigentlich allen und jedem bewusst, dass der TuS Neetze vor einer schweren Saison steht. Lukas Pegelow sehr viel junge, neue Leute geholt hat oder der TuS Neetze und es natürlich auch noch einige gute alte gibt, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass komplett alle weg sind. Ein Borges ist noch da, ein Grun ist noch da, ein Peters ist in der Abwehr noch da, genau wie so ein Linus Büchler, Slotkowski im Tor. Das sind schon noch alles gute Spieler, da müssen wir uns nichts vormachen, aber Lukas muss schnell einen guten Mix aus Jung und Alt finden und versuchen, eine Landesliga-taugliche Mannschaft aufzustellen. Und auch da ist das erste Spiel in der Liga in die Hose gegangen. Sie haben zu Hause gegen den nächsten Aufsteiger, nämlich gegen Schneverding, verloren. Und was ich bedenklich fand, das habe ich ja nur gelesen jetzt bei euch, ich glaube, hast du mit Lukas gesprochen, ja, was er dann sagte, ja, dass die Einstellung nicht stimmte oder
wörtlich sagt er, wir haben nicht genug aufs Gaspedal getreten, um hier zu Hause für uns etwas mitzunehmen.
Ja.
Und er bezog das auf Zweikampfverhalten, Wachheit, Aggressivität und so. Also diese
das ist ja die Einstellung,
sagen wir mal, ne? Kopfnoten. Das ist natürlich der große Begriff, Überbegriff Einstellung oder zumindest der echte Wille, gerade auch in der Deckung voll dagegen zu gehen. Und das hat ihm nicht gefallen, das hat er auch klar gesagt. Und
so war er ja auch als Spielertyp nicht. Also er hat immer 100% gegeben, egal wie es stand. Und aufgeben gab es nicht. Und das muss er natürlich schnell auch in die Köpfe der Spieler bringen, dass die nicht zu früh, zu schnell abgeschlagen sind in der Liga.
Das könnte tatsächlich ein Sorgenkind sozusagen, und da haben wir das nächste, die nächste Begrifflichkeit, die mit Abstieg im Fußball
zu tun hat. Das Phrasenschwein haben wir hier noch nicht in den neuen heiligen Hallen. Vielleicht müssen wir nochmal ein neues Phrasenschwein
holen. Dingelingeling, genau.
Na gut, aber es steigen natürlich wieder fünf Mannschaften ab. Das musst du erstmal schaffen in dieser Saison. Ich finde oder ich glaube, dass die Liga, wie gesagt, ein Tick stärker noch ist als im letzten Jahr. Aber gut, warum soll der Tusnetze nicht positiv überraschen? Denn David Mehl, das hatte ich eben eigentlich noch bei den Abgängen genannt, das ist natürlich Quatsch, weil ich das noch so im Kopf hatte, aber der muss zum Glück seine Karriere nicht beenden, hatte ja diesen schlimmen Bandscheibenvorfall mit der OP in Berlin und alle dachten, er kann nicht mehr spielen. Nun ist er wieder da. Hoffen wir sehr, dass David da schnell wieder fit wird und wieder für die nötigen Tore sorgt, weil das werden die Nezer brauchen und seine Stärke gerade im Strafraum ist bekannt. Er ist ein Unterschiedsspieler, er hat Tore wie am Fließband geschossen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell er wieder fit wird, so nach seiner Pause. Aber eigentlich ist er ja ein sehr fitter Typ gewesen, deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Hat ja jetzt auch schon gespielt. Vielleicht schießt er wieder die Tore und bringt dann die Mannschaft in so einen positiven Flow. Auch ein Grun kann immer einen Freistoß aus 20 Metern reinballern oder aus 30 oder aus 35. Also das man muss nicht alles schwarz malen, aber das wissen Sie in Nizza wahrscheinlich selber, dass das auch eher eine schwierige Saison wird. Und wenn es positiv ausgeht, schaffen Sie die Klasse und dann können Sie sagen, dass Sie Ihre eigene interne Meisterschaft sozusagen feiern.
Das war der Block der Fußball-Landesligisten.
Jawohl.
Wir wollen in dieser Sendung noch die Bezirksliga behandeln.
Kurz, ne? Wir haben schon viel gesprochen. Wir müssen
mit Blick oder gerichtet an die Interessierten des Kreisfußballs. Auch zu diesem Thema werden wir noch kommen, aber eben nicht in dieser Sendung, sonst wird es etwas zu viel werden. Uli.
Ja, wir haben 2, 4, 6, 7 Bezirksligisten in diesem Jahr, einen weniger, weil aus der Kreisliga ja keine Mannschaft von uns aufgestiegen ist, sondern es nur mit Barendorf einen Absteiger gab, aber keine Mannschaft von unten da hochkam, weil es ja der OSV und Ilmenau knapp nicht geschafft haben. Deswegen haben wir die bekannten Bezirksligisten in diesem Jahr wieder am Start. Grundsätzlich kann man sicherlich sagen, auch eine sehr spannende Liga. Es wird eine sehr enge Liga sein. Es ist nicht so, dass klar ist, dass die Spitzenmannschaften der letzten Saison wieder in dieser Saison auch oben sind. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Aber schon allein am ersten Spieltag gab es für mich mit dem Breser 7-1. Breser hat gerade nur so die Liga gehalten. Reppenstedt hat gerade so die Liga gehalten, gewinnt in Küsten und hat auch im Pokal überzeugt. Also das ist einfach, sind schon positive Schlagzeilen von Mannschaften, die in der letzten Saison noch unten waren. Heidetal dagegen, die ja eine so richtig gute Saison gespielt haben, verlieren zu Hause gegen Lemgo. Also es ist vieles offen, es ist spannend. Es ist so, dass wir sicherlich Mannschaften wie Heidetal oder Gellersen haben oder auch Wendisch-Evern, denke ich mal, die eher oben mitspielen wollen. Wir haben Mannschaften, die von sich selber denken, dass sie oben mitspielen wollen. Und wir haben vielleicht Mannschaften, die auch wissen, dass sie eher gegen den Abstieg spielen. Vielleicht können wir mal kurz die Teams durchgehen, ohne dass wir das jetzt so intensiv und lang machen, wie wir es in der Landesliga gemacht haben. Aber wenn ich an Heidetal denke, ist die Mannschaft nicht schlechter geworden als in der letzten Saison. Sie haben in der letzten Saison als Aufsteiger eine richtig gute Saison gespielt. Es ist immer die Frage, schafft man es als Vizemeister dann nochmal so eine zweite gute Saison zu spielen? Sie haben eigentlich mit Michel Kusak nur einen wirklichen Spieler aus der Stammelf verloren, haben mit Cedric Ziegenfuß und Klaas Wolter zwei Leute geholt, die für mich auch Stammspieler werden können oder sollten. Die Horn-Show, die es immer wieder an Spieltagen gibt, werden wir auch in dieser Saison wahrscheinlich wieder genießen dürfen.
Ganz sicher, hören
können im Ilbecker Waldstadion. Das ist sicherlich ein Team, was um die Meisterschaft mitspielt, für mich.
Aber, und das hat Trainer Olli Klose auch gesagt nach dieser Niederlage gegen Lemgo, dass man etwas dafür tun muss, dass man nicht automatisch davon ausgehen kann, dass es so weiterläuft, wie es gelaufen ist, sondern dass man etwas dafür tun muss, dass es so weiterläuft und dass man auf einem ähnlichen Level performen kann. Und das ist sicherlich auch so ein Stück weit als Hallo Wach zu verstehen.
Da ist ein bisschen ein Mana, aber da hat er recht.
Also, naja,
das ist ja wirklich so. Also das
ist einfach so. Und jetzt haben sie eben gut, das war der Saisonauftakt, das kann halt einfach mal passieren.
Logisch.
Und jetzt, der FC Heidetal wird von vielen genannt, wenn es darum geht, wer könnte tatsächlich auch am Ende des Tages aufsteigen.
Genau. Und Teutonia Uelzen gehört immer noch dazu und auch der TSV Gellersen. Und den TSV Gellersen habe ich ja nun beim 9:0 gegen den LSK gesehen. Und auch wenn sich das jetzt komisch anhört, aber da hat man schon gesehen, was die für guten Fußball spielen können. Zwar nur gegen eine Top-Mannschaft wie LSK 20 Minuten, wo sie noch so mitgehalten haben, aber man sieht, dass Tarek Behrens nicht mehr dieses klassische, wir bolzen den Ball hinten raus und vorne sind die schnellen Demir und Kennemann, so von früher. Und dann wird auf dem Heidberg alles weggekämpft. Diese Zeit ist vorbei in Gellersen. Also da ist eine Kultur, eine Trainerkultur mit dem Behrens und Schulz angebrochen, die auf Fußball den Fokus setzen. Die haben auch gegen den LSK versucht, den Ball hinten rauszuspielen, im Mittelfeld zu spielen. Klar, gegen den Landesliga-Top-Team ist das ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber also ich habe da eindeutig gesehen, dass diese Mannschaft eine bessere Rolle als im Vorjahr spielen wird und dass diese Mannschaft genau wie der LSK übrigens deutlich breiter aufgestellt ist. Die haben ja in der letzten Saison teilweise mit Spielern aus der zweiten und mit Frauen gespielt, weil sie keine 11 Leute mehr zusammengekriegt haben. Diese Zeiten sind vorbei. Die sind auch bei einem fast 30er Kader. Auch die haben sich gute Junge von der JFV geholt und ein bisschen Power im positiven Worte junge dynamische Spieler geholt. Und ich glaube, dass auch die Meisterschaft mit über den TSV Gellersen mit entschieden wird.
Das erste Derby hat der TSV gleich gewonnen zum Saisonauftakt.
Ja.
Beim SV Wendisch-Evern. Lukas Grundmeier hat das entscheidende Tor geschossen. Tarek Behring sagte hinterher auch ganz ehrlich, das war so, also wenn Wendisch in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich schießt, können wir uns nicht beklagen. Aber vielleicht haben wir es auch mal verdient, so ein Spiel, was wir in der vergangenen Saison sicherlich nicht gewonnen hätten. Da hätten wir nämlich in der 90. das 1-1 gekriegt, so haben wir es gesagt, mal zu gewinnen. Und zum Leidwesen des SV Wendisch-Evern natürlich.
Ja, der Start der Saison, Pflichtspielstart in der Liga, ist von dem neuen Coach Sören Hilmer dann damit nach hinten losgegangen, beziehungsweise missraten.
Ja, er hat auch nichts beschönigt. Also er sagt, es ist ein Spiel auf überschaubarem Niveau gewesen.
Okay.
Und er sagte auch, er war mit der Leistung seiner Mannschaft auch nicht wirklich zufrieden. Gerade in der ersten Halbzeit, die war offensichtlich wirklich nicht gut, wo der Zugriff gefehlt hat, wo es keine zwingenden, so gut wie keine zwingenden Aktionen gab. Und das gab dann offensichtlich auch klare Worte in der Halbzeitpause, das hat er so angedeutet. Und
ja, die sind ja so ein bisschen, also die Wendisch ist ja immer so ein bisschen Understatement, ist so ihr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Schelle und Co., also dass die nicht glücklich sind, wenn sie zu Hause das Derby gegen Gellersen verlieren.
Hundertprozentig
nicht. Und in den Jahren haben sie immer oben mitgespielt. Und was Sören ja irgendwie sagte, ja, einstelliger Tabellenplatz und ein bisschen Spektakel für den Fans, wir wollen erfrischenden Fußball spielen, das ist schön. Aber also das glaube ich einfach nicht, dass es reicht, wenn Wendisch Neunter wird in dieser Saison. Also das ist
Das wird mit Sicherheit nicht ausreichen.
Zumal der Kader wirklich so ist, dass sie auch eine Mannschaft sind, die eigentlich oben mitspielen müssen. Mit den vielen MTVern, die sie
ja Nico Goldberg haben. Zum Beispiel
im Mittelfeld. Wenn Goldi da wirklich wieder mitspielt, dann ist das ein Top-Spieler für die Bezirksliga. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Goldi ist einer der besten Fußballer, die ich je in der Landesliga gesehen habe, zu seiner Hochzeit beim MTV. Ich war immer ein Goldi-Fan. Das noch nebenbei.
Also wird auch der SV Windisch Eva noch deutlich bessere Zeiten in dieser Bezirksliga-Saison erleben.
Bessere Zeiten, ja. Bessere Zeiten wird es die in Scharnebeck geben. Da hat man ja immer das Gefühl, da gibt's die Lorenzen, da gibt's Casey Lorenzen, da ist alles in Ordnung, da wird, da werden keine großen
Morgens
Sprüche
gemacht. Morgens um 7 in Scharnebeck ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, genau. Gehören zur Bezirksliga, sind seit 200 Jahren dabei, Casey ist seit 300 Jahren Trainer, die Mannschaft stimmt, es gibt immer selten Veränderungen, es gibt eine gute Mischung aus erster Herren, zweiter Herren und dritter Herren, da ist alles in Ordnung. Aber was ist der Unterschied in diesem Jahr? Sie haben ihren Torjäger zurück.
Ja.
Christoph Fricke.
Ja.
Christoph Fricke hat es in Badowig nicht geschafft. Gut, war auch verletzt, muss man sagen. Hat, meine ich, auch einen Kreuzbandriss gehabt. Kam dann nur schwer rein. Aber wie sagt Casey so schön?
Christoph funktioniert halt nur hier.
Ja.
Hat er bei uns im Treffer gesagt. Genau. Fußballbeilage, die der Kollege Andreas Saft wunderbar erstellt hat. Jetzt ist er wieder da, auch wenn es im ersten Spiel noch nicht geklappt hat mit dem Tor, beziehungsweise dem Tor, der SV Scharnebeck, meine ich jetzt.
Ja.
Gab ein 0-3.
In Bochum.
In Bochum.
Genau. Gut, in Bochum kannst du verlieren, das ist keine Frage. Bochum gehört auch zu den guten Mannschaften der Liga. Wird Casey natürlich trotzdem nicht gefallen haben oder den Scharnebeckern, aber also ich mache mir sehr wenig Sorgen um die und die sprechen von einem einstelligen Tabellenplatz, den werden sie erreichen können, wenn Christoph Rigge wieder trifft und ansonsten haben sie ja kaum jemand aus der Stammelf verloren, haben sich gegen im Pokal gegen den LSK gut verkauft, haben in Anführungsstrichen nur 1-4 verloren, also das ist kein 9-0 gewesen, also dass die beiden Lorenzen-Brüder gut. Die sind auch jetzt in einem gewissen Alter, wo das nicht mehr alles automatisch so gut geht. Aber was reden wir hier von Alter, ne? Ich meine, wir sind über 50 und sprechen über Menschen, die 30 sind und sagen, sie sind alt oder über 30 sind. Das lassen wir jetzt lieber.
Wäre besser, ja, glaube ich, das stimmt. Ja.
Eine Mannschaft, die
aber 1-4 ist das Stichwort auch für die Mannschaft, die du jetzt gerade ansprechen wolltest, die LSV.
Ja, da wollte ich eigentlich ganz anders einsteigen, weil diese Defensive bei Trainern und wir gucken mal und wir wollen einstelligen Tabellenplatz, Hüser Sönmez ist da anders. Also Hüser Sönmez sagt, die LSV wird erst spielt um die Plätze 1-5 mit. Also das Selbstvertrauen musst du erstmal haben und das hat er und das finde ich ja sehr angenehm, dass es da jemanden gibt, der eindeutig sagt, das sind unsere Ziele. Wenn alle Leute topfit sind und da sind, dann können wir das erreichen. Und da im ersten Spiel hat es natürlich noch nicht, hier Isa Sahin ist gleich ausgefallen als Torwart, der ja auch immer allein von seiner Statur her schon so ist, dass die Stürmer Angst haben, überhaupt das Tor zu schießen, wenn sie ihn sehen. Ich finde das erfrischend. Also ich mag Hüser gern und ich finde auch diese Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, zusammen mit Alexander Gauck als Trainer, das hat was Angenehmes. Ob sie dann wirklich unter die ersten 5 kommen, nachdem sie in der Vorsaison, meine ich, 11. geworden sind, weiß ich nicht. Sie haben natürlich gute neue geholt mit Thomas Gnieder. Der hat kommt aus der LSK-Jugend, da kenne ich ihn noch. Auch ein guter Kicker und Karl-Ole Schell war Stammspieler in Neze. Also das sind schon gute neue, aber ob es für die ersten 5 reicht, mal schauen.
Vielleicht es gab dieses, jetzt komme ich nochmal wieder mit meinem 1-4 um die Ecke. zum Saisonauftakt gab es gegen Teutonia Uelzen oder bei Teutonia Uelzen. Ja. 1-4.
Ja.
Und okay, Teutonia Uelzen gilt auch als eine der Aufstiegsanwärter.
Na klar, als Absteiger. Ja.
Und
eigentlich also immer die Nummer 1 im Uelzener Raum gewesen.
Genau, das ist überhaupt ein Kulturschock für die Uelzener Fußballfans, dass Teutonia nicht mindestens auf Landesliga-Ebene spielt.
Ja.
Und aber man muss jetzt eben sehen, vielleicht schaffen sie es ja gleich wieder aufzusteigen. Die LSV jedenfalls.
Wer? Die LSV soll aufsteigen?
Nein.
Ach so.
Uelzen.
Ach so, Uelzen, Teutonia.
Vielleicht schaffen sie es ja direkt wieder aufzusteigen.
Oh, mal gucken. Uelzen. Also.
Und
also es wird sicherlich ein 5-6-7 Kampf um die Meisterschaft geben. Also ich glaube nicht, dass es so eine am Ende herausragende Mannschaft wie Ramstedt gibt, die dann am Ende klar vorne ist. Ich glaube, es ist ein bisschen ausgeglichener. Aber Teutonia gehört sicherlich zu den Kandidaten, die immer wieder genannt werden für den Wiederaufstieg. Eine Mannschaft, die du schon in diesem Jahr gesehen hast, ist der TSV Adendorf. Das war gegen Reppenstedt, meine ich, im Pokal.
Genau, das war zu einer frühen Phase im Bezirkspokal.
Aber es muss... Es
gab ein 0-4
ja.
Gegen Reppenstedt. Und auf Reppenstedt kommen wir ja eh auch gleich noch kurz zu sprechen. Schwer zu sagen. Es gab auch beim TSV Adendorf einen Wechsel auf der Bank, beziehungsweise Uwe Laskowski ist zwar noch im Trainerteam, fungiert jetzt aber als Co-Trainer. Falko Peters ist neuer Cheftrainer. Und der TSV ist breiter aufgestellt. 5 Neuzugänge von Eintracht Elbmarsch, Christian Schwab aus Adlenburg, Justin Oetzmann, Luca Siegesmund, Westerzelle, Nico Klicher aus Reppenstedt und aus der U18 der SV Scharnebeck, Tim Haider. Das Spiel, was ich gesehen habe, war, das sagten mir dann auch die Verantwortlichen, wir wissen das einzuschätzen, das war auch ein Spiel, bei dem wieder die meisten Polizisten im Team des TSV Adendorf nicht dabei waren. Davon hatten nämlich einige.
Ja.
Und die sind halt eben sonntags immer mal wieder auch auf Einsätzen bei großen Veranstaltungen oder wie auch immer. Und das könnte sich noch als Problem letzten Endes erweisen. Also sie hatten längst nicht ihren kompletten Kader, aber man hat schon gemerkt, zu dem Zeitpunkt konnten sie mit Reppenstedt nicht mithalten, was Schnelligkeit angeht, was Passgenauigkeit angeht, Umschaltspiel angeht und so weiter.
Ja, aber jetzt in der Liga haben sie doch auch gleich wieder so
jetzt
hoch
verloren. Jetzt haben sie 1-6 verloren.
In Holdenstedt. Und ich meine, wollen sie doch eigentlich verhindern, diese Gegentorflut.
Genau, diese Gegentorflut wollten sie verhindern. Also das wird jetzt das Erste sein, was die Mannschaft abstellen muss, dass diese Anfälligkeit in der Defensive, weil ich glaube, es gab 4x0-6, 1x0-7 in der vergangenen Saison, wo sie dann allerdings sich gefangen haben und zum Schluss der Saison dann eben doch noch die Kurve bekommen haben.
Ja, keine Frage. Aber jetzt starten sie mit dem 0-4 und 1-6, ne? Also das ist, da wirkt das,
Also man, gewisse Parallelen drängen sich auf zur vergangenen Saison. Aber auch dort hatte es einen Moment gedauert, bis der TSV Adendorf seine Stärke sozusagen ausspielen konnte.
Naja, du spielst jetzt gegen Heidetal am Freitag. Und dann spielst du in Barum, also das sind natürlich alles Top-Gegner, und dann spielst du zu Hause gegen Wendisch. Also das ist ein Startprogramm, was es in sich hat, würde mein Opa sagen.
Ja, also
das.
Der FC Bayern hätte jetzt in der Bundesliga gesagt, warum haben wir so ein furchtbares Startprogramm? Genau,
ja. So sieht's aus. Schöner Vergleich. TSV Adendorf mit Bayern München.
Ja, muss erstmal aufkommen. Ja. Genau.
Uwe Laskowski ist doch aber Berliner. Der würde wahrscheinlich lieber einen Vergleich mit Union Berlin haben. Aber
ja, oder mit Hertha.
Mit Hertha, ja. Genau. Ja, kommen wir zu einer positiveren Mannschaft. So fast schon die Überraschung der Vorbereitung und des Sommers, des Frühsommers, der frühen Saison, der TuS Reppenstedt. Gerade so nicht abgestiegen im letzten Jahr.
Absolut, ja.
Und
also die Mannschaft hat mich bei diesem Bezirkspokalspiel sehr überrascht, positiv. Mit den Wolpe-Brüdern Niklas und Simon. Ganz, ganz stark. Auch dazu Tammo Aue. Wunderbarer Fußballer am Ball, müsste den Ball vielleicht ab und zu mal ein bisschen früher abgeben, aber das würde ihm Marco Dirks sicherlich auch noch häufiger sagen in der Saison, und das kriegt er sicherlich auch hin. Marco Dirks ist für mich nach wie vor eine Schlüsselfigur beim TuS Reppenstedt, der dann halt zur Rückserie gekommen ist. Hat auch einen Moment gebraucht, weil es die Mannschaft lag quasi am Boden und hat es aber dann mit einem super Schlusssport mit der Mannschaft geschafft, eben drin zu bleiben. Und jetzt spielt diese Mannschaft wirklich einen richtig, richtig guten Fußball bisher. Ja. Also super Umschaltspiel, super Konterspiel und auch an sich glaubend. Also das 3:2 in Küsten.
In Küsten, das muss er erstmal hinkriegen. Gut, Sebastian Martin, der hatte auch lange gefehlt, war sagen, ja auch erst zur
da kommt noch,
am Ende der Saison wieder da und hat dann auch mit für den Klassenerhalt gesorgt. Der ist natürlich eine Torgarantie. Dann hast du den alten Mann, darf man nicht sagen, aber den Kopf, den Routinier Daniel Stecker, also der ist immer noch der Kopf der Mannschaft, der ist auch für die jungen Spieler, die haben ja auch von der JFV hier Jaden Tran, Levi Henke, Alexander Lua geholt, die auch gleich eine Rolle spielen. Wenn du dann neben den Daniel Stecker spielst, dann hast du gleich eine Sicherheit. Und der weiß auch, wo er seine Leute hinzustellen hat und der ist der absolute Chef auf dem Platz und ich glaube, das funktioniert. Das funktioniert auch mit Marco Dierks gut und Tuss Rebenstedt hat genau das diesen Trainer gebraucht.
Das hat offenbar der Glücksgriff, den sie gebraucht haben oder den sie haben sie einen Glücksgriff getan. Und
sie haben ein tolles Sportgelände. Ist für mich ja immer wieder so, dass das mit das Schönste im Landkreis neu gebaut worden. Aber wie viele Plätze und da dieser Beach-Bereich noch dann dazu, ein tolles Vereinsheim. Also das ist beim Tuss Rebenstedt machst du wenig falsch.
Und der Tuss Rebenstedt macht im Moment auch wenig falsch.
Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, zumindest für heute.
Ja.
Aber Uli, wir haben ja noch eine Rubrik.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, ansehen, das ist das Stichwort. Wir haben heute Mittwoch und an diesem Mittwoch ist Bezirkspokal. Und es gibt das nicht ganz unspannende Spiel zwischen dem Lüneburger SK, der Nummer 1 der Landesliga, gegen die Nummer 2 der Landesliga aus dem hiesigen Bereich, den MTV Treubern. Das immer junge Stadtderby gibt es jetzt früh in der Saison um 18.15 Uhr heute auf den Sülzwiesen beim VfL.
Also da, heute am Mittwoch,
den 7. August 2024.
24 haben wir, ne?
Ja, genau. Sascha Schulz, unser Techniker, der das hier alles begleitet, nickt, dann ist es richtig. Heute ist der 6., wenn wir aufnehmen und morgen ist der 7., das stimmt. Also wer am 7. das jetzt schon hört und kurzfristig noch guten Fußball sehen will, sollte sich auf jeden Fall zu diesem Spiel begeben. Das Beste, was Lüneburgs Fußball zu bieten hat, ist um 17:45 auf den Sülzwiesen zu erleben. Frühes Kommen ist wahrscheinlich sinnvoll, weil da werden bestimmt über 1.000 Zuschauer kommen, wenn das Wetter so schön bleibt, wie es im Moment ist. Und wer andere Prioritäten hat und vielleicht im Landkreis wohnt und in der Gegend Scharnebeck, Adendorf oder Erbsdorf so in der Gegend wohnt, der sollte sich den Kreispokal angucken. Auch heute am 7. Gibt es nämlich das Kanalderby zwischen dem TuS Erbsdorf und der SV Scharnebeck. Immer wieder
SV Scharnebeck 2.
Ja, die SV Scharnebeck 2, das ist natürlich richtig, weil die spielen beide in der ersten Kreisklasse. Die Erbsdorfer, da sitzt der Stachel noch tief. Die haben 1:6 das letzte Derby gegen Scharnebeck verloren, gegen die Truppe von Detlef Engler. Da lief alles für die Scharnebecker und nix. Und Moritz Hinrichsen, der Erbsdorfer Trainer, hat mir gesagt, das wollen sie nicht nochmal erleben. Und da ist das Blut geleckt und da gibt's ordentlich Trash-Talk auf dem Platz, wer das live erleben will und ehrlichen Kreisklassenfußball, der sollte zu dem Derby gehen. Und dann sollten wir noch kurz erwähnen, weil wir ja über die Bezirksliga auch schon viel gesprochen haben, an diesem Freitag, den 9.8. beim TSV Adendorf um 19.30 Uhr gibt's das Derby gegen den FC Heidetal. Und am Samstag das nächste Derby gleich, die SV Scharnebeck. Da ist es natürlich dann die erste Mannschaft gegen SV Wendisch-Evern um 16 Uhr an der Meisterstraße in Scharnebeck am 10.8. Und wer da noch nicht genug hat, am 11.8. spielen die Reppenstädter gegen Teutonia Uelzen, also das absolute Spitzenspiel in der Bezirksliga, wenn man das so sagen kann, um 15 Uhr im Reppenstedt am 11.8. Also da kriegt ihr Fußball pur die ganze Woche, Mittwoch, Freitag, Sonnabend und Sonntag. Danach habt ihr die volle Dröhnung lokalen Fußball und dann wisst ihr Bescheid.
So sieht's aus. Das war jetzt der erste So-Podcast nach der Sommerpause. Und ja, wir hören uns wieder dann in
zwei Wochen. Da soll ich das ja wohl alleine machen, weil ich gehört habe, dass du dann da in deinem Urlaub, in deinem Sommerurlaub bist.
Ja, ich fahre nicht nach Kroatien, das ist mir zu weit.
Fährst nicht nach Kroatien, nein. So, fährst du irgendwo hin?
Ja, wir sind auf dem Wasser.
Auf dem Wasser. Und Mecklenburgischen Seenplatte.
Ja,
wieder unterwegs mit
genau.
Den.
Genau.
Das hört sich auch gut an, ne? Wenn das Wetter mitspielt.
Ja, wenn das Wetter mitspielt und vor allen Dingen, wenn es denn heiß bleibt, dann kann man mal eben kurz auch das erfrischende andere Element.
Kann ich nur empfehlen.
Ne?
Als hast Abkühlung du ja, hast ist du ja Wasser auch, perfekt.
Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Udi, wir gehen jetzt hier raus und wir gehen jetzt mal, du holst jetzt mal gleich dein Luka Modric-Trikot. Das würde ich jetzt gerne nochmal
sehen. Ja, dann zeige ich dir das mal.
Alles klar.
Ja, gut. Alles klar.
Und denkt immer dran, bis zum nächsten Mal. Es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.